NDR Kultur à la carte.
Mit Beate Scheibe herzlich willkommen. Mein heutiger Gast hat das Musikleben in Norddeutschland über Jahrzehnte maßgeblich geprägt. Er ist ein begnadeter Chorleiter, Organist, Dirigent, er ist Nachwuchsförderer und Brückenbauer, arbeitet seit Jahrzehnten mit Hingabe und Leidenschaft und er feiert mit seinen Chören in diesem Jahr gleich zwei große Jubiläen, 50 Jahre Zusammenarbeit mit dem Flensburger Bachchor und 40 Jahre Leitung des Symphonischen Chores Hamburg. Herzlich willkommen, Matthias Jans.
Ja, vielen Dank.
Wie fühlen Sie sich, Matthias Jans, in diesem großen Festjahr, in dem ein Konzert-Highlight das nächste jagt, der Kalender voll ist und Ihnen so viel Jubel, Anerkennung und Ehre zuteil wird?
Also, dass der Terminkalender voll ist und sehr viele Konzerte sind, das ist normal. Das ist also in diesem Jahr nicht anders als sonst. Aber ja, man freut sich schon über die Zuwendung der Chöre und auch der Hörer und das ist einfach schön.
Runde Jubiläen wie diese, die es in diesem Jahr für Sie zu feiern gilt, geben oft Anlass, mal innezuhalten und zurückzuschauen auf das, was man geleistet und in diesem Fall auch Großes geschaffen hat. Nun lassen sich diese Jahrzehnte schwer zusammenfassen, aber welche Gedanken kommen Ihnen, wenn Sie auf diese jahrzehntelange Arbeit mit dem Flensburger Bachchor und auch dem Symphonischen Chor Hamburg zurückblicken?
Naja, da gibt's natürlich ganz besondere Konzerte, die man gemacht hat und besonders auf Reisen. Also wenn ich jetzt an den Bachchor denke, wir haben zum Beispiel eins unserer Lieblingsstücke, meins auch, aber der Chor singt's besonders gern, die Hamoll-Messe, glaube ich, 30 Mal in Paris, in Krakau, in Kopenhagen, überall gesungen mit unterschiedlichsten Ensembles. Und am eindrucksvollsten war für mich, glaube ich, und für den Chor auch, die Aufführung in der Thomaskirche Leipzig. An dem Ort, wo Johann Sebastian Bach gewirkt hat, wenn man dann da oben auf der Empore steht und dreht sich um und man guckt dann genau auf das Grab Bachs runter, das ist schon ein sehr bewegender Moment. Auch in der Kreuzkirche Dresden, würde ich sagen, ist es sehr eindrucksvoll, wenn man, das ist hier dieser archaische Raum, den man so belassen hat nach der Zerbombung und wenn man da etwa singt, haben wir auch Hamoll-Messe gemacht, aber mit dem Landesjugendchor habe ich dort Wie liegt die Stadt so wüst von Mauersberger gemacht. Also man könnte vielleicht generell sagen, nicht nur hier in den wunderschönen Lokalitäten, die wir im Norden haben, aber an so besonderen Orten, wo die Komponisten gewirkt haben. Wien zum Beispiel, Aufführung von der F-Moll-Messe von Bruckner. Das ist da noch was Besonderes.
Über viele Aspekte, insbesondere Ihre Arbeit als Chordirigent, wollen wir heute sprechen. Wir starten aber musikalisch mit einem anderen langjährigen Weggefährten und musikalischen Begleiter. Wir hören Sie zusammen mit dem Trompeter Matthias Höfs, mit dem Sie viele Konzerte gegeben und Aufnahmen produziert haben. Musik von dem britischen Komponisten Giles Farnaby hier auf NDR Kultur. Der Organist, Kirchenmusiker, Chordirigent Professor Matthias Jans ist heute bei uns zu Gast. Hier zu hören mit dem Trompeter Matthias Höfs, Professor der Trompetenklasse an der Musikhochschule in Hamburg und Ihr langjähriger musikalischer Wegbegleiter, Herr Jans. Wie lange kennen Sie sich schon?
Also wir kennen uns, das ist leicht auszurechnen. Er ist jetzt gerade 60 geworden und als er das erste Mal bei mir gespielt hat, war er, glaube ich, 17. Also 43 Jahre.
Was verbindet Sie beide und was schätzen Sie so sehr an ihm?
Also Matthias ist ein ganz langjähriger Freund. Er hat ganz oft bei meinen Aufführungen mit Chor, Weihnachtsoratorium, mit seinen Ensembles Zum Beispiel die Hamoy-Messe, von der ich gesprochen habe, in der Thomaskirche hat er gespielt mit seinem Ensemble. Aber ich habe auch die große Freude gehabt, mit ihm sehr oft in diesem Duo Orgel und Trompete. Das ist ja eine sehr populäre Kombination und da hat er sehr viele Stücke bearbeitet, die wir dann gespielt haben. Und das Ganze ist dann auch in der CD sozusagen kulminiert. Da haben Sie ein Stück schon gehört, die haben wir dann vor einigen Jahren aufgenommen in der St. Marienkirche. Aber ich habe mit ihm auch in Polen, in Holland, also in Dänemark, in ganz vielen Orten gespielt, auch in Deutschland, auch in Hamburg natürlich. Und wir kennen uns ganz lange und darüber hinaus sind wir auch familiär befreundet, also mit den Familien. Seine Frau Ulrike hat bei mir auch gespielt, die Flötistin, und die Kinder haben auch bei mir gespielt und umgekehrt auch meine Kinder. Also wir sind auch familiär befreundet und schon so lange.
Wir wollen heute insbesondere über Ihre zwei großen Jubiläen in diesem Jahr sprechen. 50 Jahre Flensburger Bachchor und 40 Jahre Symphonischer Chor Hamburg unter Ihrer Leitung. Den Flensburger Bachchor haben Sie 1975 übernommen. Ein halbes Jahrhundert Zusammenarbeit und eine untrennbare Einheit. Das ist äußerst selten und sehr außergewöhnlich. Erinnern Sie sich an Ihre Anfänge mit dem Chor? Sie waren damals gerade 27 Jahre alt.
Ja, ich erinnere mich sehr gut. Das war damals eine Stelle, die ausgeschrieben war in Flensburg. Ich war in Karlsruhe und Flensburg war für mich damals auf der Landkarte praktisch überhaupt nicht vorhanden. Also mein Lehrer damals, Helmut Rilling, sagte, was wollest du da oben, also im schönsten Schwäbisch. Ich übersetze mal, was wollen Sie da oben in der Kulturwüste? Kulturwüste, sagte er. Naja, also, aber ich habe mich um die Stelle beworben. Es hatten sich damals sehr, sehr viele beworben. So eine schöne A-Stelle, schöne Kirche in St. Marien. Und ja, und ich bin gewählt worden als so junger Mann. Und ich kann mich gut erinnern, ich musste bei der Bewerbung ein Stück aus den Fest- und Gedenksprüchen von Brahms dirigieren und auch eine Motette von Schütz. Ich wurde gewählt und ja, wir sind da gerne hingegangen in den Norden. Meine Frau ist auch Norddeutsche und insofern war das natürlich auch ein Punkt, wieder nach Norddeutschland zu kommen. Ich bin gebürtiger Lübecker.
Was, Matthias Jans, ist in Flensburg in diesen 50 Jahren entstanden? Was haben Sie entwickelt? Was ist dort gewachsen?
Also wenn ich so drei ganz wichtige Punkte nehmen sollte, die mir in meiner Arbeit sehr wichtig waren, dann war das erstens Nachwuchsarbeit. Das war nämlich am Anfang nicht der Fall. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich gleich anfing, eine Jugendkantorei zu machen und die jungen Leute durften auch in den Bachchor kommen, saßen dann in der ersten Reihe. Da sagten dann einige von den Oberstudienrätinnen, das ist aber unser Platz, jetzt müssen wir uns schon morgens mit den Blagen rumärgern, jetzt kommen sie auch abends noch zum Bachchor. Also das habe ich als erstes geändert. Nachwuchsarbeit, ich habe sofort einen Kinderchor gemacht, Jugendkantorei und über die Jahre hin sind die natürlich die Träger des Chores dann geworden. Das zweite war regelmäßige Bachpflege. Also ich habe gleich angefangen, eigentlich fast jedes Jahr das Weihnachtsoratorium immer am Karfreitag eine der beiden Passionen zu machen. Die Hamoy-Messe gleich am Anfang und dann immer wieder viele, viele Bach-Kantaten, auch in den Gottesdiensten. Das ist sehr schön, dass wir sie im Gottesdienst aufführen können, dass die Gemeinde das auch noch finanziert. Also Bachpflege, das war mir sehr wichtig, das heißt ja auch Bachchor. Und das Dritte könnte man vielleicht sagen, aber auch neue Werke zu erarbeiten. Also der Chor noch nie aufgeführt hatte, ich auch noch nie. Also ich nenne nur mal das War Requiem von Benjamin Britten, die Glagolitische Messe von Leos Janacek, die Psalmensymphonie von Stravinsky, The Dream of Gerontius von Edward Elgar und viele andere. Das könnte ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Also immer wieder was Neues zu machen, das ist ja für den Chor sehr anregend, wenn Sie mal was Neues kennenlernen. Obwohl das natürlich nicht immer den gleichen Rang hat wie eine Matthäus-Passion, eine Hamoy-Messe, das kann es ja nicht sein. Aber das kommt regelmäßig immer.
10 Jahre, nachdem Sie den Flensburger Bachchor übernommen hatten, kam ein weiterer, ebenfalls traditionsreicher Chor hinzu, der Symphonische Chor Hamburg. Wie unterscheiden sich die beiden?
Also der Symphonische Chor Hamburg war, als ich ihn übernommen habe, ein richtig großer Oratorienverein. Sehr groß, also mindestens 150 Sänger, oft auch mehr und auch mit dem entsprechenden Repertoire. Also Verdi-Requiem, Missa Solemnis, Brahms-Requiem, Elias, diese großen Oratorien, die ja auch im 19. Jahrhundert für diese Chöre geschrieben worden waren. In der Zeit, in diesen 40 Jahren, hat sich auch ein bisschen was verändert. Ich habe auch mit meinem symphonischen Chor Bach aufgeführt, Matthäus Passion, Johannes Passion, Weihnachtsoratorium. Das hätte ich mir früher gar nicht vorstellen können. Und wir haben viele Konzerte zusammen mit dem Bachchor gemacht. Und da ist auch vieles zusammengewachsen. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang mochten die jüngeren Leute aus dem Bachchor, der Bachchor ist wesentlich jünger durch die Nachwuchsarbeit, nicht unbedingt vor Sopranen stehen, die so aus dem Extrachor der Staatsoper kamen, mit großem Vibrato, großer Stimme. Das hat sich jetzt aber alles sehr geändert. Ich achte jetzt, wie man ja auch jetzt in den Profichören drauf achtet, da singt kein Profichor mehr mit so einem riesen Vibrato, sondern die singen alle sehr schön homogen. Der Chorklang ist ganz wichtig. Und das hat sich da auch verändert. Und insofern sind beide Chöre auch etwas aufeinander zugegangen. Wir haben jetzt auch in Hamburg sehr viele junge Leute. Aber das war am Anfang anders. Ist ja aber auch eine Stärke. Also man kann ja mit der unterschiedlichen Chorgröße auch unterschiedliches Repertoire pflegen.
Beide Chöre, haben Sie gerade schon erwähnt, haben Sie auch immer wieder zusammengeführt, sodass Sie ein wenig zusammengewachsen sind. Konzerte gemeinsam bestritten, so auch in diesem Sommer beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. Diese sehnsuchtsvollen Worte hat Ludwig van Beethoven dem Notentext seiner Missa Solemnis vorangestellt, jenem Werk, das er selbst als sein größtes und gelungenstes empfand. Und die Missa Solemnis haben Sie im Rahmen des diesjährigen Festivals mit den Klangkörpern, zu denen Sie eine enge Verbindung haben, aufgeführt. Was macht für Sie, Matthias Jans, die Missa Solemnis aus der wir gleich einen Ausschnitt hören unter Ihrer Leitung?
Also ich persönlich finde, dass die H-Moll-Messe von Bach das eine große Werk ist, der eine Gipfelpunkt, Mount Everest etwa, und dass die Missa Solemnis später geschrieben in der Periode der Klassik der zweite ist. Also diese beiden sind für mich die bedeutendsten Messkompositionen, die es überhaupt gibt. Es gibt natürlich andere, Mozart, C-Moll-Messe, Bruckner, F-Moll-Messe, ganz klar Haydn. Aber diese beiden sind die absoluten Gipfelpunkte. Und sie sind auch für einen Chor, noch dazu für einen Laienchor, also die absolut größten Herausforderungen, die man sich vorstellen kann. Also das ist natürlich der Reiz für mich und ich habe beide Werke sehr oft aufgeführt.
Thank you.
Das war ein Ausschnitt aus dem Kyrie der Missa Solemnis von Ludwig van Beethoven im Rahmen des Schleswig-Holstein Musikfestivals 2025, aufgeführt im Hamburger Michel. Also hier ein Live-Mitschnitt von dem Konzert mit dem Symphonischen Chor Hamburg, dem Flensburger Bachchor, dem Söhner Jylands Sinfonieorchester unter ihrer Leitung, lieber Matthias Jans. Und die ganze Missa Solemnis in dieser Besetzung gibt es hier auf NDR Kultur am 31. Oktober. Diese beiden Chöre sind seit Jahrzehnten unter ihrer Leitung, seit 50 Jahren der Flensburger Bachchor, seit 40 Jahren der Symphonische Chor Hamburg. Wie ist das, Matthias Jans, und wie funktioniert das, wenn Sie diese beiden großen Chöre zusammenfügen zu einem Klangkörper?
Also in der Zwischenzeit haben sich auch schon menschlich Freundschaften gebildet, die Leute kennen sich. Das ist nicht mehr so wie am Anfang. Und die passen auch klanglich zusammen. Also wenn man schon öfter zusammen musiziert hat, wir machen zum Beispiel gemeinsame Probenwochenenden. Dann sind wir ein ganzes Wochenende zusammen, proben 8 Stunden am Tag, aber essen auch zusammen, die Leute schlafen da, und das ist natürlich verbindend. Also wir sind schon sehr häufig in dieser Kombination beim Schleswig-Holstein Musikfestival gewesen. Da sind wir in der Holzenhalle in Neumünster gewesen, das hat ja das Festival oft gemietet. Und haben auch dort zusammen geprobt, weil der Weg von Hamburg und von Flensburg etwa gleich weit war. Also wir proben dann immer zusammen, anders geht es nicht.
Gibt es da oder gab es denn da in all den Jahren auch mal so ein wenig Konkurrenz zwischen Ihren beiden Chören? Das ist ja oft auch ganz schön sensibel, wenn man mehrere Chöre leitet. Ist da manchmal auch Fingerspitzengefühl gefragt?
Das ist gefragt. Also man sollte nicht den Fehler machen, dass man in dem einen Chor sagt, oh, das war ja aber gestern in der Probe in Hamburg besser oder sowas. Das sollte man lieber nicht so sagen, sondern etwas geschickter, und das versuche ich natürlich. Aber das ist so, besonders am Anfang, weiß ich, da war das wirklich so. Also der Hamburger Chor hat natürlich eine ganz große Tradition. Und wenn wir hier etwa in der Elbphilharmonie singen, das kann der Flensburger Bachchor nicht bieten. Aber der Flensburger Bachchor kann im Deutschen Haus singen. Es ist leider so, dass die Leute nicht wissen, dass das einer der schönsten Konzertsäle hier im Norden Deutschlands ist. Und das haben große Dirigenten wie Gergiev oder Celibidache, die beim Festival dirigiert haben, Leonard Bernstein, alle gesagt. Und insofern ist das auch was. Aber Hamburg ist natürlich schon von der Stadt, ist es was viel Größeres. Aber das Erstaunliche ist, dass im Bereich des Laienchores das eigentlich keine Rolle spielt. Wenn ich denke, in Flensburg, die Leute kommen aus dem ganzen Norden, um zu singen, aus Kiel, aus Dänemark, aus Husum, aus Rendsburg, aus Eckernförde. Das ist in Hamburg ja auch so. Wenn wir hier proben in der Leishalle oder jetzt in den Schulen, weil das in der Leishalle nicht immer so einfach ist, dann kommen die Leute ja auch aus Pinneberg, aus Arnsburg, aus ganz weit weg. Das ist ja ähnlich wie in den großen Städten.
Wie hält man es so lange miteinander aus, Matthias Jans? Das ist für mich ein großes Rätsel und etwas, was die wenigsten Dirigenten schaffen. Und Sie haben das gleich mit 2 Chören geschafft. Wie?
Also der erste Punkt ist, glaube ich, der, dass ich es unheimlich gern mache. Ich liebe diese Musik und ich liebe es auch, mit Chören das einzustudieren. Und auch gerade mit Laien. Also man könnte ja, als Musiker ist es natürlich großartig. Ich weiß noch, jetzt bei der Missa Solemnis, die erste Probe mit solchen 4 Solisten, Ivona Sobotka, Sophie Harmsen, Ilka Acker, Jurek, Felix Speer, da kommt die erste Klavierprobe. Dann denkt man, oh Gott, das ist doch schön, mit solchen wunderbaren Sängern. Und das ist ja jedes Mal so, wenn die Solisten dazukommen. Aber ich finde, die Laienchöre haben einen besonderen Charme, weil es alles Menschen sind, die in ihren Berufen zum Teil hochqualifizierte Persönlichkeiten sind. Und sie sind natürlich mit dem Herzen dabei, mit unheimlichem Engagement. Ja, vielleicht bin ich auch ganz geschickt, ganz umgänglich, ganz freundlich. Das ist auch sicher ein Grund.
Am 19. November findet das große Jubiläumskonzert mit dem Symphonischen Chor Hamburg statt in der Leishalle in Hamburg mit diesem Konzert. Und man kann wahrscheinlich schon sagen, mit einem Lieblingswerk Mendelssohns Elias feiern Sie gemeinsam diese erfolgreiche Zusammenarbeit. Auch da sind beide Chöre vereint. Wo liegt die Größe in diesem Werk? Was ist es, was Sie persönlich an diesem Werk fasziniert?
Also einerseits ist es die dramatische Geschichte aus dem Alten Testament, die Figur des Propheten Elias. Aber dann natürlich auch die Musik von Mendelssohn. Also Mendelssohn liebe ich auch deswegen schon, ganz besonders, weil er Bach wieder aufgeführt hat. Er hat ja die Matthäus-Passion 100 Jahre nach der ersten Aufführung in Leipzig aus dem Vergessen gerissen. Und man merkt natürlich auch, dass im Elias Einflüsse der Bachschen Passionen oder der Händelschen Oratorien drin sind. Insofern ist es mir nah. Aber ich würde mal sagen, die Dramatik des Stückes, die wunderbare Charakterisierung dieses Propheten Elias, und aber auch sehr viel lyrische, sehr viel eingängige Stücke, die sehr schön melodisch sind. Es gibt ja Stücke, die haben im 19. Jahrhundert sogar die Dorfschulen erobert. Wenn man mal dieses Terzett nimmt, hebe deine Augen auf, das wurde früher in vielen Dorfschulen gesungen. Und ich singe das auch mit meinem Kinderchor und die singen das immer unheimlich gerne.
Sprechen wir ein wenig über das Singen allgemein. Das gibt es ja auf jedem Niveau, vom Laien bis zum Profisänger, dazwischen eventuell auch den sogenannten semiprofessionellen Bereich. Wir haben schon ein wenig über Ihre Hingabe und Leidenschaft für das Arbeiten mit Chören gesprochen. Sie bringen natürlich eine wahnsinnige Erfahrung mit im Umgang mit Stimmen und Chören. Was, Matthias Jantz, macht das gemeinsame Singen mit den Menschen?
Also ich persönlich finde, also ich habe auch Gesang studiert, ich bin auch Sänger selbst und ich finde, es gibt nichts Gesünderes als Singen. Also Sport ist gut, Geige spielen ist wunderbar, aber das hat schon auch, sagen wir mal, gesundheitliche Probleme, wenn man es 50 Jahre macht. Aber Singen, das ist für die Lunge gut, für den Gesamtkörper gut und für die Seele. Und insofern ist Singen natürlich schon mal per se etwas ganz Wunderbares. Noch dazu bei so herrlicher Musik, die die Komponisten dafür geschrieben haben. Aber ein Chor, ob er klein ist oder groß, ist nochmal was Besonderes, weil man dort miteinander singt. Also wenn du Solist bist, bist du am Abend verantwortlich für das, was da von dir produziert wird. Das kann auch ein großer Stress sein. Das fällt beim Chor eigentlich völlig weg. Weil man immer in der Gruppe ist, im kleinen Chor ist es vielleicht ein bisschen anders, aber du bist immer in der Gruppe und bist dann auch von der Gruppe getragen. Also das ist, glaube ich, was besonders Schönes. Es sind auch in allen meinen Chören, glaube ich, sehr viele Freundschaften oder auch sehr viele Ehen entstanden. Es ist ganz interessant, dass viele Leute, junge Leute, gerade Landesjugendchor oder auch Bachchor oder auch hier, dass sie sich kennengelernt haben und geheiratet haben und die Kinder aus diesen Ehen singen jetzt auch schon wieder bei mir. Das ist irgendwie... Ja, es muss irgendwas Beglückendes sein, im Chor zu singen.
NDR Kultur à la carte, heute mit dem Chorleiter, Dirigenten, Organisten und Musikvermittler Professor Matthias Jantz. Wir hören eine weitere Aufnahme mit Ihnen, das Pater Noster von Petteris Wasks, gesungen vom Flensburger Bachchor. Pateris Varsks Pater Noster, das war der Flensburger Bachchor zusammen mit dem Ebipolis Barockorchester unter der Leitung von Matthias Jans. Sie sind, Herr Jans, 1947 in Lübeck geboren, stammen aus einer Pastorenfamilie. Wie können wir uns das Umfeld, in dem Sie groß geworden sind, vorstellen? Erzählen Sie ein wenig aus Ihrer Familie und Ihren frühen Jahren Ihrer Kindheit.
Ja, also in einem evangelischen Pfarrhaus war es früher üblich, dass alle Kinder im Chor gesungen haben und alle ein Instrument oder mehrere gespielt haben. Wir waren vier Kinder. Meine Schwester spielte Geige, ich spielte Klavier, Orgel, Cembalo, Cello. Und der Bruder spielte Trompete und Horn und der Kleine spielte auch wieder ein Instrument. Also alle spielten Instrumente und wir musizierten auch zusammen, machten Hausmusik. Und bei mir kam dann noch dazu, ich war der Älteste, dass wir natürlich ganz in der Nähe der Kirche wohnten. Also damals in Altena im Oberharz, ganz romantisch im Winter mit viel Schnee. Und im Winter brach sich die Organistin den Arm bei Glatteis. Und dann sagte mein Vater, ja, du kannst gut Klavier spielen, am Sonntag musst du spielen. Und so entdeckte ich meine Liebe zur Orgel. Ich habe ja zum ersten Mal an dem Instrument gesessen, wusste gar nicht, wie das alles funktioniert mit den Registern und mit den Pedalen. Aber ich fand diesen ersten Gottesdienst so inspirierend, dass ich sofort dann Orgelunterricht bekam und bin eigentlich seit der Zeit, ich glaube, seit ich 15 war, habe ich jeden Sonntag morgens auf der Orgelbank gesessen und die Orgel gespielt. Das war natürlich sehr prägend, dieses evangelische Pfarrhaus. Wir haben natürlich am Karfreitag immer eine der beiden Passionen gehört, wenn ich nicht selbst als Schüler es mitgesungen habe. Meine erste Aufführung zum Beispiel, das war sehr eindrucksvoll, war in St. Jakobi, Lübeck, die ich gehört habe. Eindrucksvoll deswegen, nicht nur, weil ich das Stück zum ersten Mal live gehört habe. Dort machte der damalige Kantor Grusnik auch eine große Persönlichkeit, auch in Sachen Buxtehudepflege, die Matthäus-Passion von drei Emporen. Das ist von Bach nicht so gedacht. Aber er auf der Hauptempore mit Chor 1, unter der großen Orgel Chor 2 mit einem Subdirigenten und der Knabenchor vor der kleinen Stellwagenorgel, sodass es wirklich ein Raumerlebnis war. Und ich saß genau in der Mitte als kleiner Junge. Das hat mich fasziniert von Anfang an.
Sie haben dann wirklich sehr umfassend Musik und alles, was dazu gehört, studiert. Musikwissenschaften, Kirchenmusik, Gesang, Dirigieren. Sind dann, wie Sie vorhin erzählt haben, von Karlsruhe nach Flensburg gekommen. Und Sie haben begonnen, an der Musikhochschule Lübeck zu unterrichten. Von 1978 bis 2018 in den Fächern Orgel, Chorleitung und Oratorienleitung. Was ist Ihnen, Herr Jans, in der Lehre an der Musikhochschule wichtig gewesen, an den Nachwuchs weiterzugeben?
Also es ist sehr wichtig gewesen, alles das, was mir wichtig war, an die jungen Studenten weiterzugeben. Als ich Orgelprofessor war, habe ich natürlich mein Repertoire versucht, denen zu vermitteln, die Art, wie ich gespielt habe, wie ich Technik gelernt habe bei meinen Lehrern. Dann in Chorleitung hat man natürlich auch das versucht weiterzugeben, was man selbst macht. Und am liebsten war mir die letzten 20 Jahre, als ich eine eigene Oratorienklasse hatte. Das heißt, alle Sänger, alle Gesangsstudenten mussten zu mir in die Oratorienklasse, auch Instrumentalisten und die Kirchenmusiker und fortgeschrittenen Schulmusiker, die Schwerpunkt Chorleitung machten. Und ich habe dann in jedem Semester eine Kantate oder eine Messe von Mozart, kleine Messe, aufgeführt. Und die haben wir dann meistens in der St. Jakobikirche aufgeführt im Gottesdienst. Das war natürlich für die Studenten großartig, die durften dirigieren. Die Sänger durften singen, die Instrumentalisten durften spielen, die Organisten durften Continuo-Orgel spielen. Und ich war dann dabei. Das war natürlich schön. Und meine große Freude ist es, dass aus diesen Studenten auch schon viele hervorgegangen sind, die auch wirklich jetzt an großen Positionen sind. Oder viele von den Sängern sind jetzt wirklich renommierte Sänger geworden. Das ist natürlich dann sehr schön, wenn man das, was man liebt, was man selbst gelernt hat, weitergeben kann.
Die Kirchenmusik aber hat es heute gar nicht mehr so leicht. Nee. Viele Stellen sind in den letzten Jahren gestrichen worden oder zumindest heruntergestuft worden. Das ist ein Problem für angehende Kirchenmusiker. Würden Sie den jungen Studentinnen und Studenten den Studiengang heute noch empfehlen?
Das ist eine sehr gute und sehr schwierige Frage. Also ich habe diesen Beruf geliebt. Und ich liebe ihn auch heute noch. Ich hatte das große Glück, dass ich nicht die Schwierigkeiten hatte, die heute viele haben mit den Pastoren. Es gibt da viele, also ich will das jetzt gar nicht verallgemeinern, aber es gibt eben viele, die das gar nicht wertschätzen, die auch gar nicht mehr wissen, wer Bach ist oder Matthäus Passion. Da geht es dann mehr um Popsongs. Es gibt ja auch heute Popularkirchenmusiker. Selbst an der Musikhochschule wird das ausgebildet. Damit hatte ich immer meine Schwierigkeiten. Ich fand es nicht gut, dass große Kirchenmusikerstellen aufgelöst wurden. Da sind ja auch junge Leute in den Chören. Und dafür wurden dann solche Popkantoren stellen eingerichtet. Ich kann es zwar verstehen, dass junge Pastoren, die auch nur solche Musik hören, natürlich, wenn sie den Zugang nicht bekommen haben zur Matthäus-Passion oder zum Weihnachtsoratorium, diese andere Musik im Gottesdienst haben wollen. Ich erinnere mich an ein besonderes Ereignis mit dem Landesjugendchor, den ich ja auch 30 Jahre leiten durfte. Hatten wir zum Fest der Reformation im Schleswiger Dom die Kantate »Ein feste Burg ist unser Gott« von Bach aufzuführen. Und der Bischof hatte die Idee, ja, da gibt's so auch eine Rockband von der Nordelbischen Kirche, die hatte der Landespopkantor, und die sollte doch an der Stelle, wo der Text heißt, und wenn die Welt voll Teufel wäre, plötzlich richtig wackenmäßig dazwischen fahren. Und da habe ich dann gesagt, nee, das mache ich nicht. Die Idee war ja vielleicht irgendwie cool. Und ich weiß noch, dass Daniel Günther durfte da die Predigt halten sogar. Es war also ein besonderer Gottesdienst. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich sage, mach das hinterher. Und dann kann man das aber jetzt in so eine Bach-Kantate hinein. Das fand ich also für mich unvorstellbar.
Professor Matthias Jans zu Gast in der Sendung NDR Kultur à la carte. Unter ihrer Leitung singt bei uns jetzt der Landesjugendchor Schleswig-Holstein Morgengesang von Nils Wilhelm Garde. Nils Wilhelm Garde, Morgengesang mit dem Landesjugendchor Schleswig-Holstein unter der Leitung meines Gastes Matthias Jans. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Aufnahme hören?
Es klingt schön. Also der Landesjugendchor, den ich auch 30 Jahre ungefähr leiten durfte, das war immer ein Herzensprojekt. Das ist, finde ich, für alte Musiker oder älter werdende Musiker einfach ein Glück, mit jungen Leuten zu musizieren. Das hört man ja auch von meinem großen Kollegen, das wäre ja viel zu, das kann man nicht sagen, aber Herbert Blomstedt, der große Herbert Blomstedt, der sagt auch, er dirigiert nichts so gerne wie mit Mahler-Jugendorchester oder sowas. Und das werden andere große Dirigenten auch sagen, es ist einfach sehr schön. Und mir geht durch den Kopf oder durchs Ohr vor allen Dingen diese jungen Stimmen, haben natürlich einen ganz besonderen Klang.
Man hört es gleich. Mhm.
Das ist ein Klang, den kann man nur mit so einem Jugendchor erzielen. Und Landesjugendchor, das war immer sehr schön. Wir sind auch in der Thomaskirche gewesen, haben die Thomaner-Motette gesungen. Wir haben viele Reisen gemacht zusammen. Und da kommen halt nur junge Leute hin, die sich auch freuen, dann mal mit 40 jungen Leuten zusammen zu sein, die das gut finden. Denn wenn sie in der Schule sind, dann ist ja, wenn die jetzt sagen, ich finde Schütz-Motette schön, also das wird nicht viele begeistern, die wissen gar nicht, wer das ist. Aber das ist für die jungen Leute toll und es ist natürlich auch lustig. Aber es wird auch ordentlich gearbeitet. Also wir haben sehr streng auch gearbeitet. Aber ja, was für mich dann auch sehr schön war, als ich dann aufgehört habe, da haben die Älteren aus dem Landesjugendchor gesagt, nö, wir wollen eigentlich mit dir weiter musizieren. Und dann haben die ein Ensemble gegründet, das heißt Doppelpunkt, Ensemble Doppelpunkt. Der Name ist deswegen ein bisschen eigenartig. Doppelpunkt heißt, es geht weiter. Nach dem Doppelpunkt geht's weiter. Und das sind jetzt so 25 bis 30 jüngere Leute, also ein bisschen älter als die Landesjugend, also 16 sind sie nicht mehr, aber so Mitte 20 oder auch Anfang 20. Ja, das ist so ein bisschen so eine Fortsetzung der Arbeit mit dem Landesjugendchor. Also Sie merken daran schon, das ist ein Herzensprojekt.
Sie haben sich immer sehr um den Nachwuchs gekümmert, Herr Jans. Was ist für Sie das Besondere bei der Arbeit mit Kindern? Da haben Sie irgendwie ein besonderes Händchen gehabt mit Kinderchören, mit Jugendchören etc.
Ja, wenn man das nicht macht, dann geht's nicht weiter, finde ich. Also das ganz Entscheidende ist, das ist ja auch bei Orchestern so, wenn man keine Jugendorchester hat, dann geht das, was man liebt, diese große Kultur nicht weiter. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die Kinder plötzlich sagen, ich finde jetzt Bach gut oder so, sondern man muss es von Kind an machen. Und das Erstaunliche ist, dass die Kinder das auch einfach machen, wenn sie dann, oft ist es natürlich über die Eltern, beim Bachchor ist es so, die Eltern waren da, dann kommen sie zum Kinderchor, aber auch so, die Kinder sagen, es macht Spaß, komm doch mal mit und so. Ich hatte eigentlich immer keine Nachwuchsprobleme, ich hatte immer genug Nachwuchs. Und heute ist es ja noch doppelt sinnvoll, weil in der Schule zum Teil ja gar nicht mehr das Notenlesen vermittelt wird. Die Lehrer können haben ja auch Leitung, die haben wenig Musikunterricht und so. Es gibt oft gar keine Musiklehrer und so. Deswegen mache ich das auch alles mit. Also die Kinder müssen nach ganz einfachen Mustern Noten lesen lernen und nach Noten singen können. Und ja, das ist einfach schön.
Musik von Niels Wilhelm Garde haben wir gerade gehört, ein dänischer Komponist und auch Dirigent. Da sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema, denn Sie haben zu Dänemark eine enge Verbindung. Sie sind mit vielen Preisen ausgezeichnet und gewürdigt worden für Ihre Arbeit generell, für Ihre Verdienste um die Nachwuchsförderung mit dem Bundesverdienstkreuz, aber auch für Ihre Verdienste um die dänisch-deutsche Zusammenarbeit. Warum ist Ihnen diese Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Dänemark so wichtig und auch so fruchtbar?
Also Flensburg an der dänischen Grenze ist heute, finde ich, ein Vorzeigegebiet, wo es wirklich funktioniert zwischen den Ländern, die ja auch verfeindet waren. Ich kann mich noch erinnern, nach einem Konzert in Kopenhagen hat extra mein Freund, der auch Deutsch spricht, seinen Onkel neben mich gesetzt und gesagt, du, der kann nicht so gut Dänisch, sprich mal mit ihm. Und der hat dann gesagt in Dänisch, das konnte ich natürlich verstehen, der junge Mann kann hier gefälligst Dänisch sprechen. Ich werde kein Wort Deutsch sprechen. Das hatte natürlich seinen Grund. Er war in Haderslev, also dänisch Haderslev, aufgewachsen. Und wer weiß, was er erlebt hat, die deutsche Besatzung mit Nazis, SS-Leuten. Und er hat gesagt, nee, Deutsch spreche ich nicht mehr. Das habe ich gut verstanden. Und das war mir immer sehr wichtig, dass über die Musik wir da eine Brücke finden. Und ich habe auch damals schon, als die Mauer fiel, das war ja 89, 90 in diesen Jahren, habe ich eine Tradition eingeführt. Wir machten immer am Jahresende mit Sønderjyllands Symphonieorchester und deutschen und dänischen Chören die 9. Symphonie von Beethoven. Alle Menschen werden Brüder. Und da haben mir zum Beispiel auch Sänger erzählt, sie sind als Flüchtlinge von Ostpreußen gekommen, nicht nach Lübeck oder Flensburg, das waren ja auch so wie wir auch, meine Vorfahren kommen auch daher, sondern nach Appenrade, also oben Rohr, und sie sind von den dänischen Mitbürgern mit Steinen empfangen worden. Kann man auch alles verstehen, wenn die bestimmte schlimme Erfahrung mit den Nazis gemacht haben. Aber das war so schön, jetzt mit der Musik, dann stehen Deutsche und Dänen in dem Chor und singen nachher Alle Menschen werden Brüder. Das ist einfach wunderbar. In einer Stadt wie Flensburg ist es eigentlich selbstverständlich, dass man das macht.
Für diesen deutsch-dänischen Austausch, für dieses Engagement sind Sie von Königin Margrethe ausgezeichnet worden, mit einem Ritterschlag zum Ritter des Danebrog-Ordens geschlagen. Waren Sie stolz auf diese Auszeichnung? Ich glaube, das war 2012, ist schon eine Weile her.
Ja, das muss ich sagen.
Ein besonderes Erlebnis.
Ja.
Wir kommen musikalisch zu einem ganz zentralen Werk Ihrer langjährigen Arbeit als Chordirigent, Matthias Jans, und hören einen Ausschnitt aus der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach und dann sprechen wir gleich darüber.
Oh,
Das Sanctus aus der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach mit dem Ensemble Pygmalion unter der Leitung von Raphael Pichon. Eine Interpretation, Matthias Jans, wo Sie sagen würden, ich stimme überein, oder was fällt Ihnen beim Hören auf? Sie haben die H-Moll-Messe unzählige Male selbst aufgeführt.
Also dieses Ensemble und Raphael Pichon schätze ich sehr. Ich habe die H-Moll-Messe im letzten Jahr selbst gehört von diesen Interpreten. Das Abschlusskonzert der Weimarer Bachwochen, da bin ich in Weimar gewesen, habe das gehört, das war ganz ausgezeichnet. Ich auch Raphael Pichon habe ich in Salzburg erlebt als Mozart-Dirigent, den schätze ich sehr. Ein sehr guter, junger Kollege und dieses Ensemble ist fantastisch. Also wenn Sie mich jetzt auf die H-Moll-Messe, auf die Sanctus ansprechen, gefällt mir sehr gut, wunderbarer Chorklang. Ich finde das Tempo... Also das ist ja logisch, dass man immer noch ein bisschen zu langsam, eine ganz kleine Spur würde ich es fließender machen, damit der Übergang dann zum Plenis und Celi im selben Tempus sein kann. Aber das ist wunderbar. Also ganz großartig gesungen, tolle Stimmen, wunderbares Ensemble, also 10 Punkte.
Die H-Moll-Messe, ein zentrales Werk für Sie. Wenn man sich die Aufführungsliste anschaut, unter Ihrer Leitung ist das sehr eindrucksvoll. Auch in diesem Jubiläumsjahr mit dem Flensburger Bachchor standen 3 Aufführungen dieses zentralen Werkes an. Bach ist natürlich ein zentraler Komponist. H-Moll-Messe, Weihnachtsoratorium, beide Passionen, Kantaten, Motetten, alles gehört letztlich dazu. Die H-Moll-Messe gilt als sein größtes Vermächtnis. Sie haben es für Ihr großes Jubiläumsjahr ausgewählt. Was bedeutet das Werk für Sie?
Die H-Moll-Messe ist ja am Ende des Lebens von Johann Sebastian Bach zusammengestellt worden. Er hat, das muss man ja wissen, er hat schöne Werke aus früheren Zeiten. Dieses Sanctus, was wir eben gehört haben, ist ja auch schon früher aufgeführt worden als Einzelwerk. Zusammengestellt, auch zum Beispiel das Agnus Dei ist aus dem Himmelfahrtsoratorium und so weiter und so weiter, weil ihm das besonders wichtig war. Und er selbst hat diese Messe, glaube ich, gar nicht gehört. Er hat sie gar nicht aufgeführt, jedenfalls nicht als Gesamtwerk. Vielleicht die sogenannte Missa, die er dem Dresdner Hof gewidmet hat, das könnte sein, aber auch das ist nicht sicher. Das Sanctus hat er aufgeführt, aber insgesamt hat er dieses Werk nicht aufgeführt. Insofern handelt es sich bei der H-Moll-Messe um eines der letzten großen Werke. Kunst der Fuge, Klavierübung, Goldberg-Variationen und eben die H-Moll-Messe. Und das ist natürlich auch schon Bachs Vermächtnis und insofern gehört es zum Größten, was es überhaupt gibt in der Musik.
Herr Jans, lassen Sie uns noch ein bisschen auf Ihr Chordirigat, auf Ihren Führungsstil als Chordirigent zu sprechen kommen. Wie haben Sie sich als Chordirigent in all den Jahren Ihrer Chorarbeit verändert?
Es ist natürlich nicht so einfach, das selbst zu beurteilen. Das können die Menschen, die mit mir musiziert haben, sicher noch besser beurteilen. Aber ich glaube, durch die große Erfahrung, die ich habe, also wenn ich jetzt ein Weihnachtsoratorium zum 50. Mal dirigiere, dann kenne ich das Stück besser als beim zweiten oder dritten Mal. Also ich weiß bei den Proben schon mehr, wo drauf es ankommt, weil ich schon vorher weiß, was jetzt vielleicht nicht funktionieren wird. Und dadurch bekommt man auch eine größere Gelassenheit, glaube ich. Und wenn ich das selbst sagen darf, ich meine so, ich bin auch geduldiger geworden. Also als junger Mensch kann ich mich erinnern, dass ich auch in Aufführungen, und meine Frau hat dann immer mit mir geschimpft, unwillig wurde. Wenn irgendwas nicht geklappt hat, dann habe ich also böse geguckt und noch am besten zu dem da hingeguckt, was ja völliger Unsinn ist. Davon spielt er nicht besser. Das habe ich mir total abgewöhnt. Auch, also ich ärgere mich zum Beispiel, wenn Leute aus dem Chor nicht zu mir hingucken bei den Aufführungen. Ich erwarte, dass alle zu mir gucken. Und ich habe immer so einen Blick, das sehe das immer. Bei den Proben wird das moniert. Aber in der Aufführung nehme ich mir sogar vorher vor, wenn jetzt einer nicht guckt, gucke ich sofort weg. Das wäre ja Unsinn, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Also ich glaube, da habe ich eine größere Gelassenheit. Ich bin auch entspannter, freundlicher geworden, obwohl ich auch am Anfang sicher eher so war, dass ich es nicht mag, wenn man als Dirigent so den großen Star rauskehrt und auch da so unwillig wird. Also ich habe unter Dirigenten gesungen, die diese, finde ich, negative Eigenschaft hatten. Also Choleriker ist ja vielleicht gut für die Musik, aber den Chor anschreien oder einzelne Leute anbrüllen oder mit dem Schlüsselbund werfen, das habe ich alles erlebt. Geht ja gar nicht. Deswegen nenne ich die Kollegen auch nicht, die das gemacht haben. Und der Erste, der das ganz anders gemacht hat, war, das habe ich als Schüler schon kennengelernt, Chorwochen, bei Helmut Rilling. Und bei Helmut Rilling war es wirklich so, ich habe von ihm niemals ein lautes oder unfreundliches Wort gehört. Und das hat mich gleich, fand ich gut. Und habe gesagt, ja, das möchte ich übernehmen von ihm, dass ich auch nicht diese andere Art. Also ich meine, es gibt ja heute sowas gar nicht mehr. So einer wie Toscanini, der mit Uhren schmeißt und rumbrüllt, Arsini und sowas. Das machen ja auch die großen Maestri heute nicht mehr, weil das irgendwie ist ja auch unser ganzes, wie soll ich sagen, unser ganzes Menschenbild. Professoren benehmen sich heute nicht mehr so, Lehrer auch nicht so. Und insofern hat das sicher auch meinen Stil geprägt. Also eine kleine Sache kann ich noch sagen. Als ich studierte, habe ich immer zu meinen Professoren Herr Professor gesagt. Das war selbstverständlich. Das wäre gar nicht denkbar gewesen anders. Aber ich selbst lege da gar keinen Wert drauf. Und dadurch, dass ich durch Dänemark geprägt bin, geht es auch alles nur per Du, selbst im Studium.
Matthias Jans, Ihr Terminkalender ist weiterhin sehr, sehr voll. Ein ausgefülltes Leben mit Musik. Dirigieren kann man bis ins hohe Alter. Viele namhafte Dirigenten, große Dirigenten machen uns das vor. Sie haben vorhin schon Herbert Blomstedt erwähnt, aber es gibt auch aus der Vergangenheit viele Namen von Dirigenten, die noch mit 90 am Pult standen. Wie ist das bei Ihnen? Denn ich denke, Musik ist Ihr Leben. Denken Sie manchmal darüber nach, sich vielleicht auch mal ein wenig mehr Ruhe zu gönnen? Oder ist das für Sie gar nicht vorstellbar?
Es kommt drauf an. Also ein Leben ohne Musik ist eigentlich nicht vorstellbar. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn man jetzt nicht so viele Konzerte hat wie früher. Also ich spiele nicht mehr Orgelkonzerte. Das habe ich früher sehr viel gemacht, auch auf Auslandsreisen. Das ist ja sehr intensiv. Das mache ich überhaupt nicht mehr. Ich konzentriere mich jetzt also wirklich nur auf meine Chöre oder Orchester und so und mache vielleicht Cembalo, Kammermusik, aber spiele gerne Cembalo. Das Bachsche Cembalo-Werk erarbeite ich mir jetzt. Dazu hatte ich früher als Organist nicht so die Zeit, aber wenn jetzt eine Anfrage käme, jetzt wie zum Beispiel neulich, war eine Anfrage von der Elbphilharmonie, könnt ihr am 3. Dezember was machen, das ist ja da einmal schwierig reinzukommen, Weihnachtsoratorium, ja da habe ich natürlich gesagt, klar machen wir, obwohl ich am Wochenende auch gleich zweimal das Weihnachtsoratorium in Flensburg habe. Also ich glaube, solange ich gesund bin, solange ich die Energie habe und es mir Spaß macht und es den Chören Spaß macht, man muss es ja auch merken, würde ich das gerne noch machen.
Musizieren mit Hingabe und Leidenschaft spürt man bei Ihnen sehr deutlich in allem, was Sie tun. Ist das auch ein wenig der Schlüssel zum Erfolg? Was denken Sie?
Ja, ich glaube schon. Also es gibt Berufe, da geht es nur so. Also wenn ich Musiker bin und bin nicht leidenschaftlich dabei mit Begeisterung, dann kann das nicht funktionieren. Das ist klar.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie dieser Leidenschaft noch lange nachgehen werden und können. Und lassen Sie uns zum Schluss der Sendung noch hinweisen auf die Aufführungen von Mendelssohns Elias. Da gibt es 3 Konzerte, am 14.11. in Sonderburg, am 16. November im Deutschen Haus in Flensburg und am 19. November in Hamburg in der Leishalle mit dem Symphonischen Chor Hamburg, mit dem Flensburger Bachchor und dem Sønderjyllands Sinfonieorchester unter Ihrer Leitung. Vielen Dank, Matthias Jans, für diese Stunde. Schön, dass Sie bei uns waren.
Sehr gerne.
Das war NDR Kultur à la carte mit Professor Matthias Jans und mit Beate Scheibe. Machen Sie es gut.